diesen Mythos und wie er aufgekommen ist, dass Bitcoin Mining oder Bitcoin per se die Umwelt weiter verschmutzt aufräumt. Ja, also ich glaube, zum Vergleich ist es auch spannend zu sehen, die Industrie Bitcoin Mining ist im Endeffekt nachhaltiger, also verwendet mehr grüne Energie, als es gerade Deutschland tut.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein für viele sehr, sehr spannendes Thema dabei, denn der Ursprung von allem, über was wir reden, ist doch Bitcoin. Und viele da draußen machen sich Gedanken darüber, wie funktioniert denn eigentlich der Bitcoin? Was ist Mining? Warum brauchst du das? Und ich habe heute für diejenigen, die uns sehen können, wirklich volles Haus hier im Aufnahmestudio, direkt zwei Gäste. Und absolute Bitcoin-Mining-Pioniere, schon sehr, sehr lange dabei. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen und freue mich, dass ihr hier seid. Hallo Sascha und hallo Valentine.
Hi Erik, schön, dass wir da sein dürfen.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wie in jeder Podcast-Folge von uns würde ich sagen, lasst uns gerne einfach reinstarten. Stellt euch doch mal bitte vor, wer seid ihr und was macht ihr? Beziehungsweise, wie seid ihr auch zu Krypto generell gekommen? Und da würde ich sagen, Ladies first, Valentine.
Sehr gerne. Ich bin Valentine Pleser, gebürtige Berlinerin. Und Sascha und mich verbindet sehr stark das Thema Community Building. Und das ist ein Thema, was wir extrem stark auch gerade im Thema Bitcoin und Mining spüren. Und das hat uns auch dorthin gebracht. Ich bin eine der Gründerinnen von Green Mining DAO und mein Mitgründer ist Sascha.
Genau. Ja, Sascha, dann gerne schließ daran an.
Ja, ich bin Sascha, ich bin fake-gebürtiger Berliner. Ich bin in Potsdam geboren, aber in und rund um Berlin groß geworden, aktuell in Kreuzlingen in der Schweiz. Und ich bin mit Bitcoin 2012 das erste Mal in Kontakt gekommen und habe dort viele Experimente mitgemacht und war damals mindblown, was es bedeutet, Transaktionen ohne Intermediär machen zu können und seine Assets selbst verwahren zu können, ohne mit einer Bank zu interagieren. Und seitdem immer wieder mit im Kontakt geblieben und gewesen. Und seit Valentino und ich unsere letzte Firma verlassen haben, im Jahr 2020, Ende 2020, Anfang 2021, auch nicht nur noch als Kunde Bitcoin-Miner, sondern auch vor allem als Unternehmer. Und die Touchpoints, die vorher 2016, 17, 18 im Mining schon stattgefunden haben, haben wir genutzt, um letztendlich für Bitcoin Mining ein Produkt zu entwickeln, was wir glauben, eine wichtige Marktlücke schließt, beziehungsweise für Retail-Investoren einfach eine sehr, sehr nice Lösung ist. Und was mich wirklich tief mit Bitcoin und Mining verbindet, ist das Thema Freiheit. Mein Kernwert ist Freiheit und Unabhängigkeit und diese Sovereignty, diese Freiheit, die Bitcoin und Bitcoin Mining bieten, ist das, was mich hier in diesem Space treibt.
Ja, ich sehe schon die Augen, wenn du darüber redest, für diejenigen, die uns nicht hören, die blitzen auf, ja, totale Begeisterung da. Von daher glaube ich, das, was heute hier kommt an Input, haltet euch fest und hört bis zum Ende zu. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und gibt es aber war es eher ein privater Background, dass du gesagt hast, ich habe mich damit auseinandergesetzt? Hast du irgendwie auch einen Tech-Hintergrund oder Was hat dich dazu gebracht? Weil ich sag mal, 2012 ist ja sehr, sehr frühe Zeit. Ich weiß, 2009 habe ich meine Bankausbildung gemacht, ja. Da hatte ich mit dem Thema noch gar nichts zu tun, aber 2009 ging's los, ja. Wäre schön, wenn ich da schon davon gewusst hätte, ja. Aber da war ich noch ganz weit davon entfernt. Also insofern, was ist so da dein Background? Wie kamst du so dazu? Wie hast du dich damals damit auseinandergesetzt?
Ich war zu dem Zeitpunkt Musikunternehmer. Wir haben in Berlin Veranstaltungen organisiert und wir sind damit in Kontakt gekommen, weil man online mit Bitcoin bezahlen konnte in einem der Shops, die uns als Lieferanten gedient haben für den Zeitraum. Und in dem Zusammenhang haben wir es kennengelernt. Ja, und dann natürlich auch ein bisschen in den unterschiedlichsten Websites damit gedabbelt. Und das war eigentlich der Kontaktpunkt. Ich selber habe kein Ingenieurshintergrund. Das kam dann einfach im Laufe der Zeit. Wir haben über die letzten 12 Jahre unterschiedliche Unternehmen gegründet in allen verschiedenen Technologiebereichen. Und da spielte dann auch Tokenisierung und andere Blockchains eine Rolle. Das heißt, ich bin in dieser Journey Bitcoin, Krypto, Blockchain, Bitcoin Maxi, Tokenisierung, Legal einmal einen sehr interessanten Weg gegangen. Und ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Und wie ist das bei dir, Valentina? Ja, sehr, sehr gut sogar, ja.
Bei mir war es ein bisschen später, muss ich sagen. Auch eigentlich in der Zeit, wo es wo eher das Krypto-Thema stärker war. Also ich habe eigentlich eher Krypto zuerst kennengelernt und dann Bitcoin, was ja eigentlich normalerweise ein bisschen andersrum ist. Mhm. Das war in der Phase, wo auch viele Projekte groß finanziert haben, mit Nichtregulierung und da auch sehr viel schiefgelaufen ist. Und ich habe mir das damals angesehen und habe gemerkt, so okay, da gibt's große Projekte, die Geld aufnehmen von Menschen, die zusammen als Community was verändern wollen. Aber diejenigen, die es gründen, die wissen gar nicht richtig, wie mit dem Geld umgegangen werden soll oder was danach wirklich passiert. Also das war ja unglaublich, was da so abgegangen ist im Markt. Ja. Und da habe ich mich dann angefangen, mit Sascha mit zu beschäftigen. Und wir haben uns das angeschaut, haben auch ein paar Projekte dann beraten. Und ich kam dann eigentlich eher auch über den Nachhaltigkeitsaspekt mit rein. Also das war ein großes Thema, wie man zum Beispiel erneuerbare Energien unterstützen kann, vergrößern kann, indem Retail oder auch institutionelle Investoren noch mehr investieren und auch ein Share daran haben, aber dann auch etwas erhalten durch die Rendite. Und das waren so die ersten Touchpoints auch mit Tokenisierung, die ich dann hatte. Und so sind wir dann über das Thema immer tiefer reingegangen. Ich habe dann erst vorsichtig angefangen zu investieren, auch in das Thema Mining. Und da haben wir gemerkt, okay, es ist nicht so benutzerfreundlich oder kundenfreundlich, auch vor allem damals. Und wir haben gemerkt, okay, warum gibt es eigentlich nicht eine Community, die das verbindet, die das professionell aufbaut, das Mining, die nachhaltig, also wirklich das bestehende System, was wir haben, unseren wunderschönen Planeten nicht versucht irgendwie zu zerstören, sondern mit dem Planeten zu arbeiten, das Bitcoin Mining zu verbinden mit Nachhaltigkeit, aber auch Investoren einen easy Access bietet, zu investieren und Teil davon zu haben und zu verstehen, was dort passiert, Transparenz zu ermöglichen. Das waren so ein bisschen die Themen, die uns wirklich dahin gebracht haben.
Ja, mega, 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 mega spannend. Also gerade so das Thema, wie steige ich da ein? Ja, es ist ja ganz, ganz viele, die sagen, Mensch, jetzt will ich auch Bitcoin-Mining machen. Ich sehe das auch bei mir in der Community. Gibt's immer wieder Leute, die fragen, Mensch, lohnt sich das noch in Deutschland? Vielleicht kommen wir dazu ein bisschen später, ja, also nicht sofort beantworten. Aber was euch dazu bewegt hat, zu Green Mining DAO, das zu gründen, ich glaube, das ist soweit verstanden. Aber so was ganz, ganz viele da draußen umtreibt und was ja auch immer noch so das Narrativ ist und vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, ist, dass Bitcoin-Mining oft sehr stark damit verbunden wird, dass es hohe Energiekosten hat und Umweltverschmutzung, ja, das wird ja immer dann gleich auf die gleiche Stufe gesetzt. So, warum habt ihr euch dazu entschieden, da anzusetzen und genau einen Gegenentwurf, also einen sinnvollen Energienutzungsentwurf zu machen? Wie kann Bitcoin-Mining nachhaltig sein mit euch? Also wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, also tatsächlich ist es ja so, wir sind sehr engagiert, den Mythos so ein bisschen aufzuräumen und das auch in den letzten Jahren schon. Wir sind auch in einen ganz, ganz tollen Aufklärungsfilm investiert und sind Teil davon, der auch wirklich strukturiert mit diesem Mythos und wie er aufgekommen ist, dass Bitcoin-Mining oder Bitcoin per se die Umwelt weiter verschmutzt aufräumt. Ich glaube, zum Vergleich ist es auch spannend zu sehen. Die Industrie Bitcoin Mining ist im Endeffekt nachhaltiger, also verwendet mehr grüne Energie, als es gerade Deutschland tut. Also ich finde immer diesen Vergleich ganz spannend. Das heißt, es werden mehr Bitcoin gemeint oder mehr prozentual mehr Bitcoin gemeint mit erneuerbaren Energien als mit nicht erneuerbaren Energien, auch so zum Vergleich. Und als wir uns damals dieses Thema angesehen haben, wie können Investoren vielleicht in nachhaltige Energie investieren, haben wir auch gemerkt, dass ein Weg, die Risiken zu minimieren in so den Ausbau von erneuerbaren Energien oder eines bestimmten Feldes zu investieren, die Risiken werden minimiert, wenn wir Bitcoin-Mining einsetzen oder können minimiert werden, indem man sofort oder viel schneller einen Cashflow hat oder profitabel ist, indem man den grünen Strom verwendet, um dann eine Rendite rauszuziehen mit Mining zum Beispiel. Sascha, magst du da noch hinzufügen?
Noch ergänzen. Ja klar, gerne. Also erstmal vielleicht ist mir gerade eingefallen, dass es die Kulmination aus Events, die dazu führte, dass wir Green Mining DAO oder die GM Data Centers AG tatsächlich am Ende gegründet haben, ist auch nochmal eine ganz spannende Sache, die auch hier auf diese Frage einzahlt. Es ist so, dass ich tatsächlich schon, ich habe als Kunde war ich sozusagen, wurde ich gehostet. Also ich hatte Maschinen gekauft 2017, 18 und die wurden gehostet. Und mir wurde auch gesagt damals, dass das Wasserkraft ist, die Energie sozusagen bereitstellt. Und ich bin dann hingeflogen und durfte feststellen, dass die Techniker mir 100% bestätigen konnten, dass dort Erdgas verbrannt wird und wir keine Wasserkraft nutzen.
Okay, wow.
Ich hatte auch in Cloud Mining investiert, wo ich nach 3 Monaten die Information bekommen habe, durch die erhöhte Difficulty ist Cloud Mining jetzt nicht mehr profitabel, und irgendwo in den AGB stand dann drin, dass wenn das der Fall ist, dann werden die Shares einfach eingezogen, nichtig gemacht. Und ich glaube, die Leute, die in diesem Prozess oder bei dem Kunden involviert waren, die wissen auch, von welchem Kunden ich spreche, weil ein drittes Thema war auch für mich, als ich noch Bitcoin Mining Hosting Kunde war und Energiepreise eingekauft habe für einen versprochenen längeren Zeitraum, 2 Monate nach Start waren die dann auf einmal erhöht worden. Das heißt, da gab es so mehrere solcher Touchpoints, die eigentlich mich nicht mit einem genialen Gefühl zu welche Kundenprodukte oder welche Produkte gibt es eigentlich für uns als Retail-Investoren da stehen hat lassen. Und deswegen haben Valentin und ich eben auch schon länger, auch 2020 und 2021, darüber nachgedacht, wie kann man das eigentlich machen, dass es für Retail-Investoren sexy ist, ja, und Spaß macht und profitabel und nachhaltig und langfristig. Und davor muss man sich ja vielleicht die Frage stellen, warum muss denn das nachhaltig und langfristig sein? Weil Bitcoin-Mining nun mal der Kern ist. Ja, Mining ist das, was Bitcoin als Asset abbildet. Es ist das, was die Transaktion realisiert und damit auch die technische Infrastruktur schafft. Das heißt, ohne das Mining gäbe es Bitcoin nicht, und ohne den Energiekonsum würde es auch keinen Wert haben.
Korrekt.
Ja, und das heißt, uns war wichtig, dass dieses Mining weiter leben kann, und zwar als ein dezentrales Produkt. Und dieses dezentrale Produkt kann eben nicht dadurch überleben, dass 5 oder 10 große Miner auf der ganzen Welt die Hashrate akkumulieren und dann im Zweifel eben die initiale Idee von Satoshi, dass es auch als dezentrales Rechennetz fungiert. Und es ist das größte dezentrale Computernetz der Welt. Ja, das hat die meiste Rechenleistung, aber auch die meiste Energie mit dem gleichen Thema. Und das gilt es am Leben zu halten. Und da kam auch dann immer wieder eben unser Gedanke, okay, es kann nicht hosted sein, wir können keine Cloud-Computing-Sachen machen, wir wollen auch keine Hashrate verkaufen, sondern wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass die Kunden Teil des gesamten Projekts sind, Teil der Community sind. Und auch durch die Firma, die wir vorher gebaut haben, gab es eben, wie Valentina schon sagte, da ein großes Interesse, das Thema als Community aufzusetzen. Und so kamen dann erstmal die grundlegenden Ideen rund um Tokenisierung von Bitcoin Mining und das Ganze als Community Code zu besitzen, als eine DAO zu machen. Und Valentina hat es vorhin ganz schön gesagt, unser Interesse, dieses neue Finance 3.0, ja, wovon wir alle träumen, Dezentralität, Unabhängigkeit von Banken, Transaktionen machen, die keiner revoken kann, auch kein Opfer der Inflation zu werden, die man im Zweifel nicht steuern kann, kein Opfer des Cantillon-Effekts werden und so weiter und so fort. Das aufzubauen, gilt es, aber ohne dabei ein anderes Ökosystem, unsere Natur zu opfern, die auch ein Thema ist. Ja, man glaube an den Man-Made Klimawandel, ja oder nein, aber er findet definitiv statt und wird mindestens auch durch die Menschheit beschleunigt. Und das heißt, wenn wir auch unseren Enkeln oder Urenkeln oder weiteren Generationen ein schönes Leben bereitstellen wollen, dann gilt es unserer Meinung nach auch, auf die Umwelt zu achten. Und ein großer Ansatz ist eben dieses Thema Energie und Nachhaltigkeit. Und wenn wir es schaffen können, anstatt CO2 in der Primärverschmutzung als Ausstoß zu produzieren, das Ganze mit regenerativer Energie zu machen, Wasser, Wind und Sonne, dann warum nicht? Ja, und das war sozusagen unser Ansatz, total, dass es beides kombiniert werden muss. Und jetzt füge ich noch eine letzte interessante Anekdote hinzu, die nämlich auch dazu führte, dass wir dann final gründeten. Ein guter Freund und Unternehmer hat eine Solaranlage hatte mit dem Land, in dem sie steht, auch ein Power Purchase Agreement. Das heißt, dass die Energie abgekauft wurde und mit einem Schlag wurden da Zahlungen nicht mehr getätigt. Und es wurde immer weiter versprochen, dass die Zahlungen später stattfinden würden. Und irgendwann hat er gesagt, Sascha, ich bekomme hier nicht die Zahlungen rein, die ich eigentlich bekommen müsste, obwohl wir dafür die Energie bereitstellen. Gibt es irgendeinen Weg, dass ich, wenn ich diesen Vertrag kündige und wir eben das anderweitig nutzen? Und da zu dem Zeitpunkt waren wir schon so weit, dass wir wussten, ja, wir wissen, wie man so ein Rechenzentrum baut, womit man, wo man die Geräte herbekommt, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir kurzerhand das erste Rechenzentrum zusammen selbst finanziert und direkt neben der Solaranlage dann eine kleine Bitcoin-Mining-Farm gebaut und über sogar noch ganz interessant Net Metering oder Grid Balancing mehr Energie tagsüber produziert, ins Netz eingespeist und dann nachts aus dem Netz wiederum rausgeholt. Und das geht in manchen Ländern, in denen der Eigenverbrauch dann nicht besteuert wird und durch Umlagegebühren und Netzgebühren und Co. noch erhöht wird. Und so haben wir dann die erste.
Das ist auch total komplex, ist ja ein Thema für sich dann schon.
Genau,
wieder,
das,
ne? Also ich finde es echt nicht, muss ich jetzt mal fairerweise sagen, der Weg dahin, wo ihr jetzt seid, da gab es halt echt viele Stolpersteine. Ne? Also es ist echt, glaube ich, die Lernkurve war mega steil, könnte ich mir vorstellen.
Es ist auch ein sehr komplexes Thema. Du sagst es, du bringst es absolut auf den Punkt. Das ist, Menschen haben immer das Gefühl, oh ja, Bitcoin-Mining, super profitabel, super lukrativ. Ich kann mir die coolste Asset der Welt auf mein Wallet transportieren und ich stecke dafür nur einen Stecker in die Steckdose. So ist es leider nicht.
Genau, richtig.
Ja, aber so sind wir dann dazu gekommen. Dann haben wir,
Ja, genau, richtig. Ich würde tatsächlich noch mal ein bisschen, weil wir schon sehr, sehr tief drin sind, was ich echt cool finde, aber es gibt doch den einen oder die andere da draußen, der vielleicht von Bitcoin-Mining noch nicht so viel gehört haben. Und ich würde sagen, wir zoomen gerade noch mal ein Stück weit raus und helfen denjenigen erstmal ins Thema, die vielleicht da am Anfang ihrer Journey stehen oder die eventuell schon ein bisschen was wissen und noch mehr wissen wollen. Und ich würde sagen, klassische Anfängerfrage, wie funktioniert überhaupt Bitcoin-Mining in einfachen Worten? Was würdest du sagen, Sascha?
Also Bitcoin Mining ist der Prozess, der zwei wichtige Dinge macht. Nummer eins, schafft neue Einheiten. Ja, wir haben eine gewisse Anzahl von Bitcoin, 21 Millionen, die ist gecapped. Und das ist auch eine der wunderbaren Dinge an Bitcoin, die uns inflationsschützt. Und Bitcoin Mining produziert neue Einheiten. Nummer zwei, Bitcoin ist ein dezentraler Ledger, das heißt wenn man möchte, eigentlich eine dezentrale Buchhaltung, auf der die Einheiten, die wir ja gerade geschaffen haben, transferiert werden können, von A nach B. Und dafür müssen diese Transaktionen aber validiert werden. Es muss also, bevor ich einen Bitcoin an dich überweise oder du einen Bitcoin an Valentine überweist, müssen wir sicher gehen, dass ich einen habe und du einen hast und dass Valentine eben ein gewisses Starting Balance hat und nachdem sie den Bitcoin erhält, einen gewissen End Balance hat. Und diese Validierung der Transaktion mit Starting Balance, Ending Balance und der Transaktion, das ist das Zweite, was man als Bitcoin-Miner macht. So, das ist erstmal ganz simpel gesagt. Und jetzt ist ja die Frage, wie macht man das? Haben wir also als Bitcoin-Miner einen Computer da stehen und dann sagen wir per Knopfdruck 10 neue Bitcoin und diese Transaktion lassen wir zu und die nicht? So ist es eben nicht, sondern diese beiden Aktivitäten, neue Einheiten schaffen und Transaktionen validieren, laufen nach einem fest vorher definierten Algorithmus ab. Und dieser Algorithmus beziehungsweise dieser Code, der eben auch Bitcoin abbildet, der Kern von Bitcoin ist, arbeitet mit einem ein Single-Way oder One-Way-Encryption-Modell, in dem SHA-256, das ist ein sehr sicheres Verschlüsselungsmodell, eben nur in eine Richtung. Und die rechnen diese Bitcoin-Miner oder die Computer die ganze Zeit. Und um es ganz simpel zu machen, in dem Bitcoin-Code steht, dass alle 10 Minuten ungefähr ein neuer Block gefunden werden soll. Abhängig der Difficulty, das heißt dem Schwierigkeitsgrad, der wiederum dadurch bestimmt wird, wie viele Bitcoin-Miner gerade am Netz sind. Abhängig von diesem Schwierigkeitsgrad dauert es manchmal 9 Minuten oder 11 Minuten. Dieser wird dann aber wiederum, jetzt habe ich was vertauscht, nicht anhand des Schwierigkeitsgrads werden diese 9 oder 10 Minuten eingehalten, sondern anhand der gesamten Hashrate, der gesamten Rechenleistung, die im Netz bereitgestellt werden. Und wenn es aber dazu kommt, dass zum Beispiel wir drei jetzt gerade alle meinen und wir sind bei einer Blockzeit von 10 Minuten und dann kommt aber ein Vierter dazu, der auch meint und die Blockzeit reduziert sich zum Beispiel auf 9 Minuten, dann wird diese Difficulty angepasst, damit die Blockzeit eben wieder ungefähr bei 10 Minuten landet. Und alle 10 Minuten werden eben neue Einheiten geschaffen, also neue Bitcoin, aktuell 3,125. Und so kommen ja neue Einheiten überhaupt erst in das Bitcoin-Netzwerk rein. Das heißt, um diese neuen Einheiten zu schaffen, muss ein solcher Block geschaffen werden. Und in diesem Block gibt es dann die Block-Subsidy und das ist die Belohnung für den Miner, der die Energie aufgebracht hat, den Block zu finden. Und in diesem Block kommen die Transaktionen rein, die vorher validiert wurden von anderen Minern oder von Nodes. Und das heißt, die Computer rechnen die ganze Zeit diesen Algorithmus, SHA-256. Und wenn sie dann es ist wie ein Puzzle lösen, ja, das ist nicht der beste Weg, das ist eigentlich der beste Weg, nicht ganz konkret, aber es ist der beste Weg, das zu vergleichen. Wir versuchen die ganze Zeit Puzzle zu lösen und wenn wir das richtige Puzzleteil für ein Loch gefunden haben, dann erhalten wir die Möglichkeit als Miner diesen Block zu bauen. Dieser Block beinhaltet dann die Block-Subsidy von 3,125 Bitcoin, die ja per Bitcoin-Code festgeschrieben sind. Und dazu erhalte ich dann alle Transaktionen, die validiert wurden, pack die in den Block rein und neben den 3,125 Bitcoin erhalte ich dann noch die Transaktionsgebühren, die ich bezahlt habe, als ich dir den Bitcoin überwiesen habe und als du, Valentina, den Bitcoin überwiesen hast. Und dann kommen da eben auch nochmal zwischen 1% und 7% Transaktionsgebühren dazu und dann lande ich am Ende eben bei diesen Bitcoin, die ausgeschüttet werden, an mich. Also das waren jetzt viele Worte und viele Konzepte, aber wenn ich es nochmal ganz einfach zusammenfassen darf, dann macht ein Bitcoin-Miner zwei Aktivitäten. Die eine ist, neue Einheiten zu schaffen. Und die zweite ist, Transaktionen zu validieren und sicherzustellen, dass im Netz eben keine falschen Transaktionen stattfinden. Und das Ganze ist mit einer kryptografischen Rechenvorgang so unterlegt, dass es eben keine Zwischenparteien geben muss, die dafür sorgen, dass jemand Geld druckt oder Transaktionen validiert.
Und wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich finde das interessant, ich will damit starten, ich habe hier einen Laptop, ich habe hier Strom, ja, let's go. Ja, was müsste ich tun als Beginner? Ja, was müsste ich mir runterladen? Also das sind ja so die klassischen Fragen, die diejenigen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, da draußen haben. Was würdest du da sagen?
Ja, also ich muss leider dir den Zahn ziehen, wenn du heute mit deinem Laptop versuchst, Bitcoin zu minen, dann wird das nicht mehr funktionieren. Du hast die Möglichkeit, dir Bitcoin Core runterzuladen, das heißt wirklich den gesamten Code und dann auch einen Computer zu einem Node umzuwandeln, der die Transaktion zumindest mal validiert. Aber das ist nicht, damit man neue Bitcoin schürfen kann oder am Ende dann eben zum Bitcoin-Miner wird, sondern das ist eher, damit du deine eigenen Transaktionen über deinen Node steuern kannst. Ja, und der Node kriegt natürlich auch ein paar Rewards, aber das ist wirklich vernachlässigbar. Das heißt, das macht man nicht, um Rendite zu generieren. Aber man macht es, um dem Freiheitsaspekt zu frönen. Wir haben auch zu Hause einen Solo-Miner, wir haben auch einen Node, der läuft. Die sind nicht dafür da, um Geld zu verdienen, sondern die laufen beide, um einen weiteren dezentralen Node dem gesamten Netzwerk beizuführen und fügen. Und es ist relativ simpel, man kann auf die bitcoin.org-Seite gehen und man lädt sich Bitcoin Core runter Und wenn man einmal die gesamte Historie von Bitcoin auf seinem Rechner hat, kann man eben auch einen Node aufbauen. Da bieten sich aber auch andere kleine, entweder schon vorgefertigte Nodes oder auch Raspberry Pis, die man dazu umfunktionieren kann, an. Weil am Ende wird der Computer sehr langsam, wenn du dauerhaft dort die Transaktion validieren möchtest. Das würde ich, wenn man noch andere Sachen mit seinem Computer machen möchte, würde ich das jetzt aktuell nicht raten.
Es gibt ja auch so Sachen, die auf dem, ganz kurz, es gibt ja auch noch so Sachen, die auf dem Handy laufen, sogenannte Mining-Apps oder dergleichen. Hört man ja auch immer mal wieder davon. Da kann man ja dann sagen, das bringt das überhaupt was? Also macht doch gar keinen Sinn, oder? Also wie ist eure Meinung dazu?
Vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt nichts von einem Handy-Miner. Vielleicht gibt es sowas für andere Currencies, für andere Cryptocurrencies. Vielleicht gibt es das auch für Bitcoin. Aber was meistens dann wahrscheinlich dahinter steckt, ist nicht, dass ich den Algorithmus rechne, sondern dass das Handy Rechenleistung oder Datenvolumen für irgendwas anderes zur Verfügung stellt, was dann der Provider damit macht, und dafür zahlt er dir dann Bitcoin aus. Und da ist man dann nicht unbedingt Teil des Bitcoin-Netzwerks, sondern man geht eine Dienstleistung ein, bei der man ein Asset bereitstellt, das ist Datenvolumen, und der Nutzer dieser Dienstleistung bezahlt dich halt in Bitcoin oder in Satoshis anstatt in Dollar oder Euro. Das wäre mein Verständnis, aber ich kenne mich mit den Sachen auch wirklich nicht, also mit den Dingen kenne ich mich nicht aus.
Ja, weil das immer mal wieder bei uns in der Community tatsächlich aufpoppt, und ich habe mich jetzt auch tatsächlich noch nicht tief damit auseinandergesetzt, weil ich auch immer dachte, das kann jetzt nicht so spannend sein, dass ich damit dafür mein Leben aufgeben müsste. Ja, deswegen bin ich da noch nicht so tief rein. Und ich dachte mir an der Stelle, ich frage einfach mal. Aber ja, passt soweit. Valentine, sorry, jetzt haben wir eben gerade noch kurz.
Ich habe tatsächlich auch noch nichts gehört von einem Handy-Miner, aber wir schauen uns das auf jeden Fall danach nochmal an.
Ich gucke nachher mal durch die Community, ja.
Ein anderer Aspekt, der wichtig ist, wenn man einsteigen will ins Mining, ist, was sind die Kosten? Und was kommt am Ende dabei raus? Also für uns als Miner ist ein wichtiger Faktor oder der größte Faktor im Bezug auf Kosten. Was kostet es uns, einen Bitcoin zu minen, ist Energie. Und deswegen gehen wir dorthin, wo wir wissen, dass die Energie grün ist und dass sie auch günstig ist. Also sie muss ja, damit wir ein gutes Geschäftsmodell haben oder diejenigen, die jetzt einsteigen wollen ins Mining, was man braucht, ist günstige Energie. Und als zweiten Faktor dann eine richtige oder vernünftige Art, auch die Hardware einzukaufen. Also die Mining-Maschinen sozusagen, die müssen gekauft werden. Da gibt es große Unterschiede inzwischen, in der Effizienz zum Beispiel auch oder im Preis. Und da ist Sascha zum Beispiel ein absolutes Genie, dann zu gucken, okay, für den respektiven Preis, den wir zahlen pro Kilowattstunde, was sind dann für die respektive Anlage, die wir bauen möchten, die richtigen Miner. Und dann kriegen wir inzwischen, da wir sehr groß sind oder da wir immer größer werden, auch tolle Deals da. Und da steckt auch recht viel dahinter, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Hardware zu kaufen, aber auch die Deals gut zu strukturieren und zu gucken, wo kriege ich günstige Energie, für welchen Zeitraum, was ist es für eine Energie, was brauche ich noch, um auf diesem Platz das so zu bauen, dass das Datenzentrum sicher ist und profitabel und effizient, dass Menschen dorthin kommen können, die Miner sauber machen können. Ja, das sind auch so Themen. Also es ist
so Learnings, die man dann wahrscheinlich auf dem Weg dahin macht, ne?
Ja. Man muss sich um alles auch gut kümmern, und das liegt uns auch am Herzen, dass die Anlage am Ende, dass die top ausschaut. Das ist für uns selber super wichtig.
Ich füge da gerne noch einen Punkt hinzu, weil ich jetzt mich nochmal an deine Frage erinnert habe. Was brauche ich, wenn ich anfangen möchte? Ich brauche Energie, günstige, und zwar am besten unter 5 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich, in Deutschland zahlen wir, glaube ich, 32, 35 aktuell. In der Schweiz sind es auch so 30 Rappen, 40 Rappen. Ich brauche günstige Energie und davon auch nicht mal 10 Kilowatt, sondern ich brauche halt eine Menge davon. Nummer 2, ich brauche die Geräte. Die sind eben, wie Valentina gerade sagt, manchmal erhältlich, manchmal nicht. Man muss das Netzwerk dafür haben, wo die auch gekauft werden können. Und die kommen halt nicht mal aus Deutschland um die Ecke. Klar gibt es hier Distributoren, aber da ist ganz wichtig zu beachten, dass meistens hier die Umsatzsteuer mit drauf ist, weil die ja importiert wurden. Mhm. Was wiederum, wenn ich die hier nicht anschließe, dazu führt, dass
19% mehr.
Ja, und wenn ich die hier nicht anschließe, sondern sie danach wohin verschiffe, dann habe ich schon mal einen Riesenverlust gemacht. Korrekt, und das Dritte, was ich brauche, ist wirklich eine allumfassende Expertise, die nicht bedeutet, ich stecke einen Computer ins Netz, sondern in den Strom, sondern ich muss Hardware, Software, ich muss aber auch Energie verstehen. Und dann gibt es so viele Feintunings. Ja, wenn ich eine zu große Latenz habe und dann die Pakete nicht geliefert werden, habe ich Rejected Shares. Und wenn ich da schon 7% irgendwie an Rejected Shares habe, dann da verfliegt schon mal jede Menge Umsatz beziehungsweise auch Rendite. Ich muss aber mich auch damit auseinandersetzen, wenn der Bitcoin-Markt gerade an einem bestimmten hohen Punkt ist, dass ich sehr hohe Kosten für die Miner habe, weil die sehr stark korrelieren mit dem Bitcoin-Mining-Preis, mit dem Bitcoin-Preis. Ich muss mich auch damit auseinandersetzen, dass wenn ich halt heute so viel verdiene, aber der Bitcoin-Preis fällt und die Hashrate gleich bleibt, dass ich halt dieselben Kosten habe, aber viel weniger Umsatz generiere. Das heißt, dahinter steckt auch viel, da ist viel Komplexität drin und ich könnte das nicht alleine machen, Valentina auch nicht, unser Teammitglieder ist Experte in seinem eigenen Feld und nur zusammen schaffen wir das sehr gut aufzubauen, weil es einfach ein Thema ist, was man alleine meiner Meinung nach kaum abbilden kann, wenn man es richtig gut machen möchte. Und deswegen würde ich wirklich jedem da raten, sich klar damit auseinanderzusetzen, was will ich damit erreichen? Wenn ich damit Geld verdienen möchte, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich eben Minimum Strom brauche, unter 5 Cent idealerweise. Oder unter 6 Cent Minimum, dass ich jede Menge Geld brauche, Minimum 1 bis 2 Millionen, und dass ich das auch Vollzeit machen sollte.
Ja, wirklich. Bestenfalls, ja, bestenfalls. Also gerade wenn man es dann so groß angeht an der Stelle, aber würdet ihr dann de facto sagen, in Deutschland lohnt sich das überhaupt gar nicht mehr, weil so als Privatperson schon gar nicht. Also was muss ich haben, damit es in Deutschland überhaupt noch funktionieren würde? Muss ich da einen Solarpark haben oder reicht Photovoltaik auf dem Dach oder dass man das auch nochmal so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer einordnet aus eurer Sicht?
Man kann das in Deutschland probieren, wenn man seine eigene Infrastruktur schafft. Das heißt, wenn ich eine eigene Energieanlage baue, dann kann ich das machen. Jetzt ist es aber wichtig zu wissen, wenn ich so eine Solaranlage baue, dann habe ich einen Strompreis von 4 bis 5 Cent, wenn ich es runterbreche, was es mich kostet in der Produktion. Ja, die Preise für den Bau von Solaranlagen sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Aber wenn ich eine gute Finanzierung habe und gute Einkaufsmöglichkeiten habe für das Equipment, dann komme ich vielleicht bei 3-4 Cent pro Kilowattstunde, die ich zahle, raus. Die zahle ich ja nicht an irgendjemanden, sondern die zahle ich vorher in CapEx, in Capital, also in Investmentvolumen. Und wenn ich dann aber nur 20-30% des Tages Energie ziehen kann, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich ja eigentlich nur 20-30% der Zeit Energie bekomme, die ich aber für ein Asset nutze, nämlich die Miner, die ja über einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren durch die Abschreibung völlig an Wert verlieren, außer ich bekomme sie sinnvoll verkauft vorher, was auch wieder eine ganz andere Expertise ist. Aber es ist dann, wenn ich das selber zu Hause machen möchte und dann, sagen wir mal, ich habe da eine 1 Megawatt Solaranlage, die produziert mir am Ende 200 Kilowatt. Für die 200 Kilowatt, da kann ich dann irgendwie, es kommt darauf an, welche Geräte ich da hinstelle, aber wenn ich besonders leistungsfähige Geräte da hinstellen möchte, dann verbrauchen die schon ihre 5000 Watt. Das heißt, ich bekomme dann da, was bekomme ich dann da unter? 40 Geräte, wenn ich jetzt im Kopf richtig gerechnet habe. Ja, genau, 40 Geräte. Diese 40 Geräte, dafür zahle ich heute, wenn ich einen guten Einkaufspreis bekomme, zwischen 160 und 200.000 Dollar, abhängig davon, welche Leistungsfähigkeit sie haben. Und die schreiben sich aber über 4 Jahre ab. Ja, weil ich damit rechnen muss, dass ich den innerhalb dieses Zeitraums gut verkaufen muss. Weil ja sonst wieder durch neue Generationen und Geräte das auch wieder schwieriger wird, damit wettbewerbsfähig zu sein. Jetzt ist es aber so, die schreiben sich über den Zeitraum ab, wenn sie 100% der Zeit laufen. Wenn sie also bei der Solaranlage nur 20-30% der Zeit laufen, müsste ich sie eigentlich viel schneller abschreiben. Verstehst du? Das heißt,
total.
Das heißt, das muss man alles mit beachten. Wenn ich jetzt aber wiederum eine andere Energiequelle gebaut bekomme, wie ein Wasserkraftwerk und Co., dann ist es wahrscheinlich ein guter Weg, in Deutschland das noch machen zu können. Ja, wenn man das hinbekommt, dieses Asset darzustellen.
Ja, also ihr merkt da draußen, es wird nicht einfacher, ja. Und trotzdem habt ihr euch dazu entschieden zu sagen, okay, wir gehen das Thema an, wir wollen es nachhaltig machen, wir wollen für die Community was machen, wir wollen was für die Umwelt machen und wir wollen irgendwie ein sinnvolles Businessmodell da draußen auch bauen. Also drei Faktoren, die jetzt nicht ganz so gut immer vereinbar sind. Wie habt ihr das geschafft? Wo seid ihr überhaupt unterwegs? Erzähl dazu mal ein bisschen.
Also was wir machen oder über die Zeit gemerkt haben, was gut funktioniert, ist, wir gucken uns an, wie wollen eigentlich Investoren oder Anleger investieren in Bitcoin Mining? Und da gibt es recht unterschiedliche Risikoprofile. Auch wie wir zum Beispiel unterschiedliche Locations wahrnehmen. Das heißt, für uns war es wichtig zu gucken, wo kriegen wir sicher grünen Strom und wo ist passt dieser gut zu den Kosten, die wir dafür ausgeben wollen. Und das war für uns vor allem oder mit Green Mining DAO, das waren die ersten drei Anlagen definitiv und ganz klar Paraguay. Wir haben uns ganz viele Länder angeschaut und auch strukturiert angesehen mit Analysen, Marktanalysen, haben geschaut, wie ist die Regulatorik, wie sind die Strompreise. Und in Paraguay haben mehrere Komponenten gepasst. Mhm. Unter anderem, weil spannenderweise gibt es in Paraguay nur grünen Strom im gesamten Netz. Denn in Paraguay gibt es zwei Staudämme und die produzieren mit Hydroenergie, also Energie, die durch Wasserkraft erzeugt wird, produzieren die mehr als genug, was das Land braucht. Es gibt nicht so viel Industrie in Paraguay. Das heißt, normalerweise oder bis jetzt haben die ihren Strom, den sie nicht gebraucht haben, einfach weiterverkauft. Mhm. Jetzt ist es aber so, in Paraguay kann ja auch Industrie aufgebaut werden, zum Beispiel Mining. Und das passiert gerade sehr stark, besonders in den letzten Jahren. In denen auch Mining eigene Industrie dort ist und einen eigenen Tarif hat sogar. Und was wir jetzt machen.
Stromtarif meinst du jetzt in dem Fall?
Ein Stromtarif, genau.
Ja, okay. Das heißt, da hat man erkannt, das ist auf jeden Fall was, wo sich Industrie ansiedelt und dafür geben wir eine andere Kategorie an Preis dann dementsprechend wahrscheinlich raus, ne?
Ja, da kann auch Sascha gleich noch viel zu erzählen, weil das spannend ist. Wir sehen also, okay, wir haben bestimmte Investoren, die interessiert sind, in Paraguay zu investieren. Das heißt, wir gründen eine eigene Gesellschaft. Die Gesellschaft ist aber in der Schweiz, eine Aktiengesellschaft. Mhm. Warum in der Schweiz? Da gibt es auch verschiedene Regulatorik-Themen. Damals, als wir angefangen haben mit dem Thema, war die Schweiz für uns die beste Möglichkeit, da sie das Thema tokenisierte Aktien verbindet. Das heißt, es ist möglich in der Schweiz, dass man Geschäftsanteile einer Schweizer AG-Aktien sozusagen tokenisiert darstellen kann. Das war für uns auf jeden Fall spannend. Und das andere Thema ist natürlich auch, die Schweiz ist ein super Standort auch und wir vor allem selber kennen die Schweiz als Deutsche zum Beispiel. Wir verstehen das System dort, da es Ähnlichkeiten gibt und wir vertrauen dem System auch in der Schweiz. Und das war für uns wichtig. Es gab Alternativen, die sehr weit weg sind und mit denen auch viele dann eben andere Themen auch vom Trust-Level, vom Vertrauens-Level mit verbinden. Und für uns ist es eben auch wichtig, dass die Community und die Investoren, die mit uns zusammen investieren, mit uns zusammen einen Standort und ein Datenzentrum mit ihren Ressourcen aufbauen, dass da das Vertrauen groß ist und dass sie auch Transparenz sehen können, was sie rein investieren. Ja, und so haben wir mit unserer dritten Anlage, die gerade schon ein Drittel fertig gebaut ist sogar, diesen Prozess einmal umgesetzt und die Investoren, also mittlerweile haben wir 2 Millionen aufgenommen und haben ungefähr 120 Investoren mit reingenommen, die mit uns dabei sind und das Projekt unterstützen, so die dritte Anlage. Und diese Anlage ist jetzt mittlerweile auch, jetzt sprechen wir gerade im Februar, ist schon profitabel. Und das ist ein anderes Konzept, als wenn man es jetzt vergleicht zu einem Hosted oder einem Cloud-Miner, wo das Verdienen eher über Overhead und Co. passiert, ist es bei uns so, dass unser Interesse genauso groß ist wie das der Investoren, dass diese Anlage, die wir gemeinsam bauen oder die wir bauen, für die wir fundraisen, dass diese effizient gebaut ist, dass sie nachhaltig gebaut ist und dass sie ein Geschäftsmodell bringt, was eine gute Dividende auszahlt, weil am Ende, und das ist eben ein großer Unterschied auch zu anderen, am Ende verdienen wir an der Dividende, genauso wie es die Investoren tun. Und läuft es gut, läuft es für alle gut. Und wenn es eben auch Phasen gibt, die anders sind, dann ist es genauso. Also es ist ein geteiltes Risiko und aber auch ein geteilter Gewinn sozusagen.
Ja, also okay. Sascha, willst du da noch was ergänzen?
Super gerne. Valentina hat schon sehr viel dazu gesagt. Aber in a nutshell, was uns von anderen unterscheidet, ist, wenn wir Geld verdienen, dann verdienen unsere Kunden, die keine Kunden, sondern Investoren sind, auch Geld. Wir haben ein duales Geschäftsmodell, bei dem wir Bitcoin-Mining betreiben und die Abwärme nutzen, um daraus Seitenprodukte zu produzieren, die einen weiteren Umsatz generieren und dadurch die Volatilität rausnehmen und damit das Risiko minimieren.
Lass es mal direkt benennen. Ihr trocknet Mangos. Die Kollegen vom Bitcoin-Blog haben so schön geschrieben, Mango-Mining. fand ich tatsächlich ganz cool.
Die Bitcoin-Mango,
Also ihr nutzt, genau, die Bitcoin-Mango. Ihr nutzt, das ist ja farblich auch fast passend, ja, also von daher mega. Finde ich total, total witzig, dass ihr sagt, aus der Abwärme trocknen wir noch Früchte, verkaufen getrocknete Früchte. Kann man bei euch auf der Website auch sehen. Verlinken wir natürlich alles gerne hier im Nachgang. Aber das ist halt so ein ganzheitlich gedachtes Modell da.
Genau.
Ja, also was macht ihr damit noch? Gibt es da noch andere Anwendungsfälle dann aus deiner Sicht?
Ja, also es gibt erstmal, gibt's ganz viele Anwendungsfälle. Trocknen von Früchten, von Food und Co., aber auch einfach Wärmebereitstellung. Man kann so weit denken, wie Wasser zu reinigen und Co. Also das heißt, mit Wärme kann man ganz viel anstellen. Und es kommt auch jetzt doch dieses Jahr ein neues Produkt von uns. Für alle, die auf Beef stehen, gibt es auch Bitcoin Beef.
Beef Jerky.
Richtig.
Ja, sehr gut.
Das heißt, wir sind da sehr bestrebt dran, immer eine Circular Economy zu schaffen. Aber ja, ich meine, du hast gefragt, was uns unterscheidet, und wir haben versucht, ein Geschäftsmodell zu bauen, bei dem die Interessen von uns als Gründern und den Interessen unserer Investoren immer aligned sind und es nicht dazu kommen kann, dass wir irgendwann mal Geld verdienen, wo unsere Investoren oder Kunden kein Geld verdienen, sondern es ist eben dadurch, dass alle die Aktionäre der gleichen Gesellschaft sind. Wir haben genau die gleichen Shares wie du, wenn du bei uns investierst. Es gibt auch kein anderes Stimmenrecht, es gibt keine Bevorzugung von uns, sondern wir sind alle auf dem gleichen Level, und wir verdienen eben, wie Valentin gesagt hat, nicht daran, dass wir zusätzliche Kosten auf den Strom draufschlagen, dass wir zusätzliche Kosten auf die Operations draufschlagen, auf die Maschinen. Bei uns gibt's alles at cost. Und wir sind genauso Shareholder wie unsere Investoren. Wir haben Bitcoin-Umsätze, wir haben Kosten für Strom, für unser operatives Team. Wir bilden Rücklagen, die wiederum reinvestiert werden in die Anlage. Und der Rest als EBIT, als Profit, der wird ausgeschüttet. Ja, nachdem er versteuert wird, wird er ausgeschüttet in Form von Dividenden an unsere Gesellschafter einmal im Quartal. So wie wenn man Gesellschafter bei Apple, Google, Nvidia ist, hat man eben bei uns Aktien an der GM3 Technologies AG und erhält anstelle von Dollar, Euro oder Yen in Dividenden, erhält man Bitcoin. Und genauso wie man bei den Aktien eben auch daran profitieren oder partizipieren kann, wenn der Wert der Aktie steigt, kann man eben bei GM3 Technologies AG auch davon profitieren, wenn der Wert der Aktie steigt, was normalerweise in Bullenmärkten mit Bitcoin-Minern sehr, sehr rasant und stark passiert. Das heißt, die drei großen Unterschiede von uns zu anderen Bitcoin-Minern sind ganz klar. Bei uns erhält man über die Partizipation an Aktien eben Dividenden ausgeschüttet. Man erhält direkt Bitcoin. Wir haben nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern wir verdienen auch für die Community Geld, indem wir die Abwärme nutzen. Und drittens, durch die Tokenisierung der Aktien soll eine Handelbarkeit garantiert werden, dass wenn du irgendwann mal sagst, jetzt möchte ich Geld aus meinem Investment rausholen, weil der Aktienwert sich verdoppelt, verdreifacht, was auch immer hat, und du dir gerne ein Auto oder einen Urlaub oder ein neues Haus kaufen möchtest oder eine Wohnung kaufen möchtest, verkaufst du die Aktien in einem Sekundärmarkt und hast dann das Geld und kannst damit frei verfügen. Und wir glauben, dass wir mit diesem tokenisierten Aktienmodell einfach absolut den Zahn der Zeit treffen und Investoren so die Möglichkeit geben, sowohl am Bitcoin Mining zu partizipieren, wo der Bitcoin ja zwischen 30% und 50% günstiger produziert werden kann, aber auch am Aktienwertzugewinn partizipieren kann und die Handelbarkeit abbilden kann. Und das Allercoolste wird der Moment sein, zu dem wir mitteilen, dass die Tokenisierung auf Bitcoin direkt stattgefunden hat. Kleiner Spoiler.
Ja, okay. Also das finde ich tatsächlich, deswegen, ich habe mich auch vorher mit euch ein Stück weit auseinandergesetzt, und wir, Valentina, haben uns ja letztes Jahr auch schon mal ganz kurz, ich weiß gar nicht mehr, ob du dich daran erinnern kannst, auf der Conference, ganz kurz gesehen und auch schon wurden uns einander vorgestellt. Und ja, dann jetzt haben uns die Wege wieder zueinander geführt. Und ich finde es einfach das Gesamtkonzept sehr, sehr spannend, wie es aufbaut und auch, dass ihr so einen hohen Community-Ansatz damit reinbringt, finde ich super. Und ich glaube, wenn es mehr Projekte da draußen in der Form geben würde, ja, wäre die Welt schon ein Teil besser. Aber nochmal zurückzukommen, Valentina hat hier gerade für diejenigen, die jetzt nicht sehen, ja, nochmal ein kleines Herzchen, Herz in die Kamera gezeigt. Also, aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie seid ihr damals, ihr habt erstmal regulatorisch geschaut, Mensch, Paraguay, okay, passt alles, und dann habt ihr Rucksack gepackt, zack, nach Paraguay, hattet ihr da schon Kontakte? Weil das stelle ich mir schon, also ich jetzt als Deutscher könnte mir nicht vorstellen, dass ich sage, Mensch, super, jetzt ist es Paraguay, das haben hier meine Excel-Sheets und mein Research gezeigt, ja, dass das alles passt, und jetzt hole ich mir ein Flugticket, fliege darüber und sage, moin, hier bin ich und ich hätte hier gerne mal was gebaut. So, also das ist ja schon echt komplexer, als du es jetzt hier oder ihr es hier dargestellt habt. Wie war so der Weg? Also wie hattet ihr Kontakte? Was muss man dafür machen, um da drüben überhaupt was bauen zu dürfen? Ja, der Deutsche denkt direkt an Baugenehmigung.
die braucht es
also
auch.
Also ich glaube, das ist ein ganzer Rattenschwanz dran, ne?
In ganz anderen Umfang.
Ja, okay. Ja, erzähl
ja, mal. Ja, also es war fast so, wie du es beschreibst, Excel, Rucksack, go. Nein, Spaß. Wir haben uns 158 Länder angeschaut, auf makroökonomische Stabilität, auf Energieverfügbarkeit, für nachhaltige Energie und auf Krypto, aka Bitcoin-Freundlichkeit. Und da war Paraguay immer unter den Top 20 auch für uns mit dabei. Und wir hatten für die Länder, die für uns besonders relevant waren, haben wir in unserem eigenen Netzwerk dann nach Kontakten gesucht. Und einer unserer Investoren auch und Mitgründer in den ersten zwei Rechenzentren, die wir nicht in der Green Mining DAO gemacht haben, sondern die wir erstmal auch als Gründer organisiert haben, um zu gucken, können wir überhaupt Mining machen? Ja, wir wollten jetzt nicht versprechen, dass wir Mining tokenisieren, ohne dass wir wissen, dass man Bitcoin Mining kann. Und einer dieser Teilnehmer hat sehr weite Kontakte in die Energiewelt, auf der ganzen Welt, unter anderem eben dann auch eine Intro nach Paraguay gemacht. Wir haben dort dann vor Ort oder nach ein paar Telefonaten haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass wir nach Paraguay gehen. Valentin und ich sind dann hingeflogen, haben dann dort über mehrere Wochen auch verschiedene Stakeholder und Partner getroffen. Und dann letztendlich im Gesellschafterkreis die Entscheidung getroffen, wollen wir es machen oder wollen wir es nicht machen. Wir sind dann dazu gekommen, dass wir uns mit den Regulatoriken wohlfühlen, dass wir uns mit dem Energiepreis wohlfühlen und dass wir uns auch mit den Partnern, die wir dort vor Ort hatten, wohlfühlen. Und als wir dann diesen Schritt gegangen sind, oder willst du was einwerfen zu dem Thema?
Jetzt, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt allgemein, so unternehmerisch. Ne? Ich finde es einfach wichtig, dann an solche Orte auch zu fahren. War für uns auch ein Thema so, okay, können wir uns vorstellen, hier wirklich was aufzubauen? Was müssen wir wissen? Und wir haben dann auch, ne? Also da gehört dann auch dazu, irgendwie eine Walking-Tour zu machen und zu gucken, so, was ist die Geschichte des Landes? Was ist hier wichtig zu wissen? Was ist die lokale Kultur? Wir haben super viel gelernt, auch allein schon beim ersten Trip. Ich weiß auch noch, wie ich zum Beispiel dachte, dass Paraguay ein kaltes Land ist, weil als wir dort waren, war halt gerade, ne, die Tage, wo wir da waren, die ersten zwei Wochen oder sowas, war es wirklich einfach eher kalt und es hat nur geregnet. Das heißt, und jetzt weiß ich natürlich, dass es eigentlich hauptsächlich warm ist, also deutlich wärmer auch als bei uns, aber es ist eben Sonne, es ist ein umgekehrter, es ist halt der südliche Globus oder die südliche Hälfte, das heißt, wir haben Sommer im Winter und Winter im Sommer sozusagen. Mhm. Aber es war spannend für uns, weil es kann ich jedem ans Herzen legen, einfach zu gucken. Ja, wir haben jetzt auch Investoren, die auch vor Ort dort sind und sich das selber angucken wollen. Und die sind happy damit, einfach zu sehen, was ihr schon aufgebaut habt. Also das ist ein großes Thema, hinzufahren, erstmal zu gucken und zu schauen, was muss ich über diesen Standort wissen.
Ja, es macht es ja auch angreifbar, ne? Also man kann hinfahren, also angreifbar im Sinne, ich kann es angreifen, ne? Nicht
anfassbar.
Also genau, es ist greifbar, anfassbar. Danke. Das war das richtige Wort, ja. Also man kann hinfliegen, man kann sich's anschauen, ja, und gerade auch in unserem Ökosystem, ja. Mhm. Wie viele Whitepaper wurden schon geschrieben und auf wie vielen Whitepapern wurde Millionen und Milliarden geraced, über die letzten Jahre? und dann am Ende kam nichts bei raus. Ja? Und ich glaube, auch das muss man mit einbedenken, wenn man in dem Ökosystem unterwegs ist, dass ihr halt was Anfassbares vorzeigen könnt und den Leuten auch sagen könnt, hey, investiert doch in das. Wenn ihr gerade auch am Anfang seid, eurer Journey und wollt selbst nicht euch mit dem Investment direkt auseinandersetzen, wollt aber irgendwie einen Teil, einen Fuß im Ökosystem haben, ist ja auch das natürlich eine sehr einfache Möglichkeit dann. Ne? Also das finde ich schon ziemlich cool. Und Sascha, du wolltest, glaube ich, noch was ausführen zu dem
Thema. Ja, eine Sache, weil die Frage ja auch vielleicht für Menschen, die selber was starten wollen oder die auch in unternehmerische Situationen stecken, die ja vielleicht nicht mal unbedingt mit Bitcoin oder Bitcoin-Mining zu tun haben. Aber eine Sache, die uns über die letzten 10-12 Jahre im Unternehmertum regelmäßig begleitet, ist, think big, aber start small, ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Und wir haben auch, wie gesagt, vorher zwei Anlagen nicht in Paraguay betrieben, sehr viel näher dran an uns auch, um erstmal zu verstehen, wie Bitcoin Mining geht und wie man die ganzen Geräte bekommt, worauf man achten muss, welche Firmware wir nutzen, welche Monitoring-Software und so weiter. Auch wie man ein Gerät überhaupt repariert. Wie will ich sonst jemanden anleiten, wenn ich nicht weiß, was die einzelnen Teile sind und so weiter. Und als wir dann die Entscheidung getroffen haben, dass wir uns Mining zutrauen, als wir dann herausgefunden haben, dass man in der Schweiz, und auch da, wir haben uns Estland, Schweiz, Großbritannien, BVI angeschaut und die Schweiz war eben aus, was Valentina oder die genannten Gründe, die Valentina aufgebracht hat, der absolut sinnvollste Ort für uns und auch der sicherste für unsere Gesellschaft da. Als wir dann wussten, wir kriegen das mit der Tokenisierung hin, dann war eigentlich nur noch der Schritt, wie kriegen wir das also jetzt hin, die Community zu bauen. Ja, also wie schaffen wir es, eine Community zu bauen, die alle was davon haben, die daran beteiligt sind. Da steckt natürlich Community-Bildung, da steht aber auch Fundraising dahinter, stehen Prozesse dahinter und so weiter. Mhm. Als wir diese Sachen für uns als machbar, umsetzbar definiert haben, sind wir nicht nach Paraguay gegangen und haben eine 10-Megawatt-Anlage gebaut und da 10 Millionen hingeschmissen, sondern wir haben erstmal auch klein begonnen. Ja, mit einer kleinen, Anlage, die wir auch nicht selbst gebaut haben, sondern bei der wir uns bei einem Partner mit eingemietet haben, ja, wo wir uns nicht Gedanken darüber machen mussten, wie kriegen wir die Construction hin, wie kriegen wir das Team aufgebaut, welche Sozialversicherungsstandards gibt es und welche Security-Vereine gibt es, ja. Die zweite Anlage, die GM2, haben wir dann schon größer gebaut. Da haben wir dann die erste 1,1 Megawatt Anlage hingestellt, haben die selbst gebaut, haben wirklich vom Mietpartner bis hin zum Security-Team und zum operativen Team alles selbst abgedeckt. Dort haben wir dann auch das Trocknen begonnen, haben die ersten Tests gemacht mit der Bitcoin Mango und jetzt haben wir eben dann mit der GM3, nachdem wir also schon mit zwei Anlagen über einen längeren Zeitraum profitabel und cashflow-positiv operieren können und die entsprechenden Kontakte, Partner und auch Zugänge zur Energie, zum Energielieferanten geschaffen haben, haben wir uns dann dazu entschieden, okay, jetzt kommt die GM3, also das größere Projekt mit 6 Megawatt und auch nochmal einen größeren Land, sehr viel mehr arbeiten am Land selbst, sehr viel mehr Infrastruktur schaffen, direkten Feeder zur Substation gebaut. Das waren also auch Schritte und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, so viel abzubeißen, wie man kauen kann und das ist eben häufig auch in Schritten zu machen. Ich glaube, auch das ist einer der wichtigen Aspekte, warum es jetzt bei uns funktioniert warum es funktioniert und auch warum Gesellschafter, ja, Valentina hat ja ein paar Zahlen vorhin genannt, uns vertrauen und auch vor allem in alle drei Anlagen schon investiert haben. Ja, also es gibt das wollte ich aber nochmal erwähnen, also weil ich glaube, das ist vielleicht
total, das ist wichtig.
Krypto im Bitcoin oder in einem anderen unternehmerischen Kontext zu arbeiten,
Ich sage das auch immer wieder und ich habe es auch, ich hatte vor zwei Tagen jetzt eine Podcast-Aufnahme zu einem ganz anderen Thema, ging es um DeFi. Da habe ich auch gesagt, Mensch, fangt halt klein an, ja. Kleine Investments, probiert euch aus, da werdet ihr auch immer mal auf die Nase fallen, ja, aber wenn ihr kleine Schritte macht, dann versteht ihr erstmal, wie das Ganze funktioniert und deswegen, du kannst noch so viele Videos dir anschauen, du kannst noch so viel YouTube, du kannst noch so viel lesen, machen ist halt einfach krasser.
Das ist was anderes.
Ja? So. Und deswegen, das ist halt genauso im Unternehmerischen, genauso im privaten Kontext, wenn ich mich weiterbilden möchte, Da geht es halt einfach schneller voran, wenn ich mir auch mal eine blutige Nase hole, ja, und schnell dabei lerne, weil die Geschwindigkeit des Lernens dann ganz anders ist. Also ich finde das beachtlich und ich finde das echt sehr, 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 sehr respektabel, was ihr da bis jetzt schon aufgebaut habt. Aber eine Frage für die Hörer da draußen. Einige kennen vielleicht noch nicht, was ist eine DAO? Mhm. Warum gibt es jetzt eigentlich die Green Mining DAO in diesem Kontext? Also wir haben jetzt eben gerade schon gehört, es gibt eine Schweizer AG. Jetzt wird von Green Mining DAO gesprochen. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen für die Hörerinnen und Hörer? Was, wo, wie jetzt überhaupt, ja, warum es da ist und was es für einen Zweck erfüllt? Und wie gründet man vielleicht auch eine DAO? Wie einfach oder schwer ist das in deiner Einordnung?
Klar, gerne. Soll ich beginnen, Valentino, oder magst du? Ich kann gerne beginnen, ja. Also, wir interpretieren das DAO-Thema für uns selbst. Ja, der Begriff Decentralized Autonomous Organization ist für viele ein Smart Contract. Dieser Smart Contract kann halt nur limitiert bestimmte Sachen machen. Ja, ich kann mit einem Smart Contract kann ich vielleicht Rechenoperationen oder Tradings oder Unlock of Tokens durchführen. Ich kann aber nicht mit einem Smart Contract eine echte Anlage besitzen. Ich kann keinen Mietvertrag unterschreiben und ich kann auch kein Personal anstellen. Das ist einfach Fakt. Wenn ich also in einem Land wie der Schweiz oder auch in Paraguay oder sonst wo unternehmerisch aktiv werden möchte, dann brauche ich auch eine Gesellschaftsstruktur. Und wir interpretieren die DAO für uns so, dass wir die besten Elemente aus der Business World oder traditionellen Business Welt und der bestehenden Blockchain, Krypto, Bitcoin Welt zusammenführen. Und das besteht eben daraus, dass wir sagen, ja, wir haben eine Gesellschaft, wir sind also nicht komplett autonom und wir sind auch nicht komplett nur im digitalen Raum. Ja, wir haben eine Schweizer Gesellschaft. Aber wir machen es dezentral, indem wir sagen, die Geschäftsanteile sind tokenisiert. Wir raisen das Kapital von den Gesellschaftern und alle Gesellschafter haben über die tokenisierten Aktien auch ein ganz normales Stimmrecht. Und darüber wird auch die Entscheidungsgewalt gemeinsam umgesetzt. Wir als Gründer haben 20% der Aktien. Das heißt, wir haben nicht eine Sperrminorität, wir haben nicht die Mehrheit, wir haben nicht eine Situation geschaffen, in der wir über die anderen bestimmen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn wir unsere Arbeit nicht zur Zufriedenheit der Gesellschafter machen, zu denen ja jeder gehört, der investiert, dann können in Gesellschafterversammlungen wir ausgevotet werden oder neue Verwaltungsräte vorgeschlagen werden und dann auch von der Community gevotet werden. Und darüber sehen wir die dezentrale gemeinsame Umsetzung abgebildet. Jetzt ist es aber gleichzeitig eben auch so, dass man neben dieser Diskussion rund um, hey, ich würde gerne links rumgehen, ich würde gerne rechts rumgehen und dann auch gemeinsame Entscheidungen zu treffen, braucht es eben in der unternehmerischen Welt auch einfach Führungskräfte, die dann die Verantwortung übernehmen und das Ganze umsetzen. Und das sind wir als die Gründer aktuell und wir sehen uns auch in der Verantwortung, dieses Projekt eben zum Abschluss zu bringen, das heißt zur Vollleistung von 6 Megawatt zu bringen und dafür zu sorgen, dass alles operativ profitabel läuft. Weil nochmal, es ist in unserem Interesse, weil wir nur so Geld verdienen. Wir verdienen jetzt nicht an fetten Gehältern oder ähnliches, sondern wir haben eine ganz dünne Overhead-Schiene, Linie. An dem Projekt arbeiten über 10 Personen. Da arbeiten unterschiedliche Steuerberater dran, weil es Paraguay und die Schweiz beinhaltet. Mhm. Wir haben verschiedene Softwarelösungen und Kohlen. Wir haben einen Overhead von $10,000 aktuell. Ja, das heißt, das kann man und pro Monat. Genau, pro Monat. Und da sind alle Kosten mit drin, inklusive Versicherungen und Co. Das heißt, wir verdienen daran kein Geld, sondern wir verdienen, wenn dann Geld, wenn Ausschüttungen stattfinden. Und das heißt, unser Interesse ist natürlich, das Projekt so erfolgreich wie möglich zu machen. Wenn aber jemand in der Community diese Leistungen noch besser abbilden könnte, dann kann man durch diesen Voting-Prozess dazu beitragen oder das eben ermöglichen. Ja, das ist für uns das Dezentrale. Und dann ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass wir die Autonomie, ja, in der DAO, die erklären wir uns über den Bitcoin selbst, weil wir einfach daran glauben, dass der Bitcoin als Dividende, den zu erhalten, sorgt dafür, dass wir allesamt eine viel stärkere Autonomie von den bestehenden Finanzsystemen, von den bestehenden Geldsystemen und auch Assets, die da bestehen, erzeugt. Und organisatorisch, also die Organisation, wie wir sie umsetzen, ist eben eine Kombination aus Real World und dezentraler Tokenisierung. Alle unsere Votings finden on-chain statt. Die Tokenisierung, die dann auf Bitcoin ist, bedeutet, du hast deine Aktien in einem Bitcoin-Wallet und bekommst auch die Bitcoin-Dividende dahin. Und genau, unser Ziel ist es letztendlich einfach ein funktionierendes Rechenzentrum zu bauen. Oder es funktioniert ja jetzt, ja, ein Drittel ist da, also es ist profitabel. Und unser Ziel ist es, das voll auszulasten und jedes Jahr 20% Dividenden an unsere Gesellschafter auszuschütten in Form von Bitcoin und dafür zu sorgen, dass das Projekt für immer läuft. Das ist sozusagen die Intention. Und wenn die DAO, also genau, und wenn die DAO andere Ideen hat, um das noch zu verbessern, dann setzen wir es um. Ja.
Fairer Ansatz. Valentine, magst du noch was hinzufügen?
Ja, also Sascha, finde ich, hat schon super viele Themen dazu auch aufgegriffen. Ich glaube, am Ende ist es so, ne, für Wachstum braucht man auch am Anfang besonders, oder Wachstum und Aufbau in unserer Erfahrung braucht am Anfang eben eine starke Führungsverantwortung. Ich glaube, das Verwalten ist möglich mit vielen unterschiedlichen, aber am Ende ist es so, ne, wir haben die dritte Anlage jetzt so schnell aufgebaut, weil wir als Gründungsgesellschaft oder als Gründungs-DAO die Idee haben und wissen, wie es funktioniert und müssen dann so funktioniert am besten aus vergangener Erfahrung. Lass uns das so umsetzen und da sind die Investoren beziehungsweise unsere Investoren sind damit super happy. Und dann am Ende ist es so, dass wir dann das weiter öffnen können. Aber ich glaube, unsere Erfahrung hat auch ausgegeben, dass so ein Grundaufbau als DAO für das, was wir machen mit Real World Assets, mit Umbauarbeiten, mit Entscheidungen, die getroffen werden, wann kauft man was, welche Verträge unterschreibt man und solche Themen, da braucht es eben eine starke Führungsverantwortung und wir sind bereit, diese zu übernehmen und haben dabei auch eine gute Zeit.
Ja, das glaube ich. Weil wir eben auch Support bekommen. Genau, also A, cooles Thema, B, ihr seid an coolen Spots unterwegs und ich glaube auch ein ganz, ganz sehr lockeres, entspanntes Team, was ich bis dato so wahrgenommen habe und was ich auch von rechts und links des Weges so aus der Community höre. Deswegen lade ich mir ja immer gerne Projekte ein, wo ich auch denke, es gibt ja da draußen viele Kanäle, viele Channels, die auch irgendwelche komischen Projekte chillen. Ich probiere immer irgendwas Anfassbares, Herrgott, ja, jetzt habe ich es hoffentlich zum Ende des Podcasts fast mal durch. Was Anfassbares, ja, was, wo die Leute auch wirklich, wenn sie gerade einsteigen in das Thema, sehen, okay, ja, guck mal, so kann es auch gehen. Es funktioniert und auch noch sinnvoll. Und da für mich mit Blick auf die Zeit aus meiner Sicht, wo geht die Reise da für euch hin? Was sind so eure Ziele über die nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre? Was ist so der Plan bei euch?
Ja, das erklärte Ziel ist, dass wir der größte dezentrale Bitcoin-Miner der Welt werden wollen. Das heißt, unser Ziel ist es, wirklich für Retail-Investoren eine Lösung bereitzustellen, bei denen sie sehr lukrative Dividenden erhalten, weil eben unser Bitcoin-Produktionspreis 30 bis 50% günstiger ist, als ihn an Börsen zu kaufen. Und das bedeutet für uns den Ausbau in Paraguay. Wir haben dort noch mehrere Anlagen im Visier, die wir dort ausbauen wollen, aber auch eine Expansion in andere Länder steht auf dem Plan. Aktuell sind wir in Paraguay und weiten uns dort auch weiter aus. Wir kennen die Location sehr gut, haben aber auch noch andere spannende Länder, die kommen werden. Und das ist vielleicht mal so High Level. Und die GM3 Technologies ist mittelfristig natürlich die Vollfinanzierung. Wir raisen jetzt aktuell Kapital in unserer dritten Runde in der Schweiz und werden auch zeitnah in Deutschland die Möglichkeit haben, Investoren aufzunehmen. Dazu gibt es dann hoffentlich in wenigen Wochen ein finales Update. Und das Ganze eben auch in beiden Kontexten komplett reguliert. Das heißt, Investoren sind da auch abgesichert. Und nachdem das dann finanziert ist, geht es natürlich darum, einfach die GM3 mittelfristig so laufen zu lassen, dass alle ihr Geld verdienen und happy sind. Oder nicht Geld, sondern ihre Bitcoins verdienen und happy sind. Genau. Der Ausbau der getrockneten Produkte wird ein sehr spannendes Thema für dieses Jahr. Wir freuen uns sehr darauf. Wir haben im letzten Jahr zu Weihnachten verschicken wir halt auch gerne Investorengeschenke und da gab es dann getrocknete Mangos und so wird es natürlich auch zu Weihnachten diesen Jahres wieder schöne Geschenke von unseren Trockenprodukten geben. Und ja, der Ausbau dieses Ökosystems dazu, dass jeder auf der Welt sich aussuchen kann, in welchem Land er in eine Bitcoin-Mining-Anlage investiert. Ob sie mit Trockenfruchtanlage oder mit Heizungsanlage für eine Stadt in den Nordics ist oder ob sie Grid Balancing macht, das heißt zu relevanten Zeiten offline geht, damit der Strom an anderer Stelle genutzt werden kann. Immer einer dieser Aspekte ist sozusagen für uns das Ziel, in jeder Anlage zu verewigen. Und dass wir drei allesamt ein anderes Risikoprofil haben und das ausleben können, das heißt, Anteile in Paraguay, in Kroatien, in Skandinavien, in Äthiopien. Und für den einen ist es vielleicht auf europäischen Raum angenehmer und den dritten, den nächsten, der würde ganz gerne ein Basket haben mit unterschiedlichen, um sein Portfolio zu diversifizieren. Locations, ja. Das ist unser erklärtes Ziel, ja. Und daran arbeiten wir mit Vollgas.
Und von daher würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit, ich fand es einen sehr, sehr spannenden Einblick, wie ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt, was Bitcoin Mining ist, wie man sowas in Paraguay oder in anderen Standorten der Welt aufbaut. Also ich glaube, wir haben in so einer Stunde, und ich denke, wir könnten mindestens noch eine Stunde, und komischerweise erzähle ich das in jedem Podcast, aber mir geht es tatsächlich so, ich könnte immer noch eine Stunde mindestens mit den Leuten weiterreden, und manchmal passiert das auch, nachdem ich auf das Aufnahme-Stoppen-Knöpfchen drücke. Aber ich sage an der Stelle ganz, ganz lieben Dank an euch für eure Zeit. Ihr sitzt gerade auch an verschiedenen Standorten der Welt, von daher auch danke, dass ihr es möglich gemacht habt. Und ganz, ganz lieben Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gespannt auf das, was da noch so kommt in nächster Zeit. Wir haben echt einiges auch in Planung. Und ja, ich freue mich über euer Feedback zur Folge. Und wer interessiert ist an Green Mining DAO, ich verlinke euch nochmal alles in den Shownotes. Und dann, ja, ganz, ganz liebe Grüße und schön, dass ihr mit dabei wart.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.